herzlich willkommen bei Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Am Mikro Wolfgang Kühnelt und mir gegenüber Dr. Lisa oder in offizieller Langfassung Dr. Lisa Veit-Gruber, Ärztin für Allgemein-, Sport-, Ernährungs-, Kur-, Präventions- und Orthomolekulare Medizin. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Sehr, sehr gern, Dr. Lisa. Normalerweise führen Ärzte ihre Praxis ja und Ärztinnen mit dem Nachnamen. Warum ist das bei dir anders?
Das hat sich irgendwie so ergeben. Das hat eigentlich damit angefangen, dass alle meine Freunde immer schon zu mir Dr. Lisa gesagt haben.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, wie wir überlegt haben, wie wir das Logo gestalten für die Ordination, eigentlich, warum soll ich das nicht einfach so verwenden? Und für mich macht es jetzt auch jetzt vom Respekt her keinen Unterschied, ob jemand jetzt den vollen Namen sagt, aber auch nicht, ob jemand du oder sie sagt. Mhm. Also deswegen habe ich mir gedacht, das muss man ja nicht so fortsetzen, wie es bisher war.
Ja, ich finde, das ist sehr cool. Man kann an der Stelle schon sagen, Website tippitoppi.
Danke.
Sticht schon deutlich heraus gegenüber dem Standard der Mediziner und Medizinerinnen in Graz, hätte ich mal gesagt. Du warst dann nach dem Studium 12 Jahre ärztliche Leiterin im Kurhotel Nova in Köflach. Was hast du denn von dort in deine Praxis mitnehmen können?
Sehr viel, weil in einem Kurhotel ist man eigentlich damit alleingelassen, dass man keine apparativen Möglichkeiten hat. Das heißt, man ist für das ganze Kurhaus zuständig für die medizinische Versorgung, ohne dass man Blutbild machen kann, ohne dass man Röntgen machen kann oder irgendwelche apparativen Möglichkeiten, außer Blutdruck messen, mit dem Stethoskop, wenn abhören und anschauen und anfühlen. Und man kann somit mit relativ wenig Mitteln dann schon mit der Zeit ein Gefühl entwickeln für, was ist jetzt schlimm, was ist nicht schlimm, was muss man weiterschicken, weil wenn ich im Kurhotel jeden Dritten mit Kopfschmerzen oder Bluthochdruckkrise ins Krankenhaus schicke, dann nehmen sie mich in Köflach nach einiger Zeit nicht mehr ernst.
Kommst auf die schwarze Liste.
Genau. Und deswegen muss man das quasi lernen.
Das heißt, du musst halt auch ein bisschen Zeit investieren in deine Patientinnen und Patienten, damit du halt in sie eindringst. Ist das in der Praxis auch so, dass du das Gefühl hast, du nimmst da vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder geht sich das einfach halt auch nicht aus und du hast da genau deine, ich weiß nicht, wie viele Minuten Ärzte und Ärztinnen zur Verfügung haben?
Also grundsätzlich, wenn es nach dem Kassenvertrag geht, müsste ich so machen. Aber ich kann es nicht, ich will es nicht und ich versuche das mit allen Mitteln zu verteidigen, dass ich das nicht muss. Und nachdem ich jetzt erst seit ein bisschen über 1,5 Jahre in der Praxis bin, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich das wirklich so durchziehen kann, aber bisher funktioniert es. Der einzige Nachteil ist halt, dass sich die Wartezeiten verlängern. Aber ich denke mal, wenn man dafür dann bessere Qualität kriegt, wird man auch dafür warten. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Also ich kann nicht die gleiche Qualität in kürzerer Zeit bringen. Das funktioniert nicht.
Und jetzt gehe mal davon aus, dass du in der Praxis jetzt doch ein bisschen anderes Publikum hast als im Kurhotel. Weil Kurhotel klingt zumindest so ein bisschen nach 65 plus. Mhm. Praxis in der Schillerstraße klingt irgendwie ein bisschen hipper. Wie sind denn deine Patientinnen und Patienten so?
Eigentlich ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also nachdem ich ja bei null angefangen habe und keine Ordination übernommen habe, habe ich jetzt auch keine quasi Altlasten. Das klingt jetzt schlimm, aber ja, übernommen. Und deswegen hat sie natürlich eigentlich das so herumgesprochen, wie ich es mir gewünscht habe, weil ich habe keine Werbung gemacht, gar nichts, sondern ich war halt, wie ich war und habe auch das Gefühl gehabt, wenn meine Patienten das so mögen, spricht sie das genau zu den richtigen Patienten weiter herum und die unkonventionelle Medizin und umfassende Medizin haben wollen, die kommen. Und die lieber Rezeptal schreiben oder Überweisungsschreiben haben, die sollen halt woanders hingehen.
Was sind denn so deine Schwerpunkte in der Praxis? Und Anschlussfrage, ich habe mir da natürlich nicht so schlau gemacht, was ist orthomolekulare Medizin?
Also Schwerpunkte als Kassenorde ist ja grundsätzlich einmal einfach Spezialist für alles, würde ich sagen. Das heißt, ich kann mich zwar auf Sportmedizin spezialisieren, aber kommen tut alles, von der Verkühlung bis zu Herzbeschwerden, neurologischen Dingen, Depressionen, alles. Also Natürlich ist jetzt von meiner Ausbildung her der Schwerpunkt Sportmedizin und Präventionsmedizin. Also das ist definitiv was von der Kurmedizin, das ich jetzt auch versuche so fortzusetzen, weil ich finde, Prävention ist einfach wirklich wichtig. Und das wird viel zu links liegen gelassen, würde ich sagen. Also das ist definitiv mein Schwerpunkt, aber inkludiert eigentlich trotzdem alles. Weil es ist eine Prävention auf psychischer Ebene, Prävention auf körperlicher Ebene. Deswegen, ja, Schwerpunkt, das kann man eher auf der Homepage sehen, sind natürlich Sportmedizin und Ernährungsmedizin und orthomolekulare Medizin ist eigentlich, würde ich sagen, trivial übersetzt der Spezialist für Nahrungsergänzungsmittel.
Okay.
Das heißt, also das hören wahrscheinlich die orthomolekularen Mediziner nicht so gerne, aber im Endeffekt ist es das, dass man eigentlich auf Mikronährstoffbasis schaut, was kann man wo ergänzen, damit der Outcome besser ist, ohne dass man jetzt irgendein Medikament, das quasi jetzt eigentlich was verfälscht, dazugeben muss. Und man kann jetzt rein mit Vitaminen schon recht viel machen. Ich meine, man kann nicht alles machen, eh klar. Und man kann sehr viel mit Ernährung machen, was auch wiederum so Hardcore-Orthomolekularmediziner ablehnen und sagen, man kann eigentlich mit Ernährung nie alles ausreichend substituieren. Das stimmt jetzt, finde ich, auch nicht ganz. Ich finde, es liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Man kann, für manche Leute reicht es, wenn die ihre Ernährung umstellen und die brauchen überhaupt keine Vitamine zusätzlich. Aber wenn man einen höheren Bedarf hat, und das muss jetzt nicht der Leistungssportler sein, das kann jetzt auch einfach ein stressiger Job sein, dann braucht man auch einfach gewisse Mikronährstoffe mehr. Und die kann man dann einfach ergänzen. Sicher kann man sagen, naja, dann esse ich halt mehr von dem. Ja, kann man probieren, definitiv. Das ist auch immer mein erster Ansatz, dass ich sage, okay, man kann jetzt mehr Mandeln essen, mehr Cashews essen oder was auch immer, oder mehr Rollmöpse für Q10. Aber man kann das probieren. Wenn es nicht ausreicht, dann kann man es vielleicht gezielt substituieren.
Wunderbar, da bleiben wir gleich drauf. Wir haben dich ja eben eingeladen, weil du Sportärztin bist, aber halt auch aktive Sportlerin. Da kommen wir dann eh noch ein bisschen zu deiner eigenen Sportkarriere. Bleiben wir mal ein bisschen bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bin jetzt Alltagsradler und sollte ich da deiner Meinung nach vielleicht im Alltag schon irgendwie ein bisschen was ergänzen? Oder wo sollte ich da bei der Ernährung ein bisschen aufpassen? Ist das unter Umständen saisonaler ein Thema? Und wenn ich jetzt von meinem Alltagsradeln, das sind in meinem Fall 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück, wenn ich da jetzt noch eine Steigerung einbaue und sage, okay, ich möchte jetzt gern 50 Kilometer oder 70 Kilometer radeln, was erzählt mir denn die Dr. Lisa da so?
Also grundsätzlich mal jetzt für 8 Kilometer würde ich sagen, brauchst du jetzt nicht extra irgendwas. Wichtig wäre immer genug trinken, definitiv. Und vielleicht vorher nicht zu üppig essen und nachher ein bisschen Eiweiß. Das wäre jetzt mal grob gesagt, dass das alles passt. Und du brauchst jetzt auch für 8 Kilometer nicht so viel mehr Kalorien. Und das ist ja der Bedarf an Mikronährstoffen ja eigentlich entsprechend dem Kalorienverbrauch. Wenn es jetzt aber 50 Kilometer fast, ist was anderes. Weil dann brauchst du ja von allem viel mehr. Das heißt, du hast dann einen viel höheren Umsatz und für das brauchst du aber nicht nur mehr ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Fette und vielleicht ein bisschen Eiweiß, sondern du brauchst auch dann viel mehr Mikronährstoffe, du brauchst mehr Magnesium, du brauchst mehr Salze, du brauchst mehr von allem. Und deswegen, da das bei jedem aber ein bisschen unterschiedlich ist, weil es hat ja nicht jeder die gleiche Muskelmasse, es hat nicht jeder den gleichen Stoffwechsel, ist es am besten, man schaut einfach einmal nach. Und das ist jetzt, so würde ich sagen, der grobe Unterschied zwischen orthomolekularer Medizin und einfach ein paar Nahrungsergänzungsmittel wem aufschreiben. Also ich mache sehr viel Labor. Ich schaue eigentlich bei allen zuerst einmal nach, was haben wir da? Haben wir einen Eiweißmangel? Haben wir irgendeinen Vitaminmangel? Einen groben? Wie schaut das Blutbild aus? Und dann kann man einmal das, was man schon gemessen hat, ersetzen und auffüllen. Und dann kann man vielleicht noch, man kann ja nicht alles messen. Also man könnte schon, aber das gibt Speziallabore, die das machen. Aber es ist jetzt, würde ich sagen, nicht bei jedem notwendig, dass man bis ins Detail geht. Und dann kann man einfach so nach Bedarf und vielleicht Symptomen gewisse Dinge einmal substituieren und schauen, wird es besser. Und dann macht man nach einiger Zeit wieder Kontrolle. Und jetzt für so Alltagsradeln würde ich sagen, wenn das jetzt eben nur kurz ist, muss man einfach schauen, dass man sich natürlich im Winter gescheit einpackt. Und wenn man viel schwitzt, dann vielleicht nachher umzieht. Das würde ich mal sagen, hat gar nichts mit Mikronährstoffen, sondern eher mit Makrokleidung zu tun. Und dann ist halt wichtig, also was immer unterschätzt wird, trinken. Also es wird immer zu wenig getrunken. Und gerade wenn es im Winter kalt ist, hat man nicht so, kriegt man nicht so Durstgefühl. Und man braucht es aber doch. Und gerade wenn man jetzt zur Arbeit radelt, dann hat man eine Leistungseinbuße, wenn man zu wenig getrunken hat. Weil es wird die Durchblutung schlechter, es wird natürlich das Blut ein bisschen dickflüssiger, wenn zu wenig getrunken worden ist. Es kommt viel weniger Blut dann in die kleinen, zarten Blutgefäßchen. Das heißt, die Konzentration sinkt. Also simple Geschichte wie Trinken darf man einfach nicht vergessen.
So, und wenn wir jetzt trinken, dann trinken wir ja jetzt kein Bierchen tagsüber. Wir trinken wahrscheinlich ein bisschen Wasser. Was trinkt man denn sonst noch?
Kommt drauf an, ob man jetzt ein Gewichtsproblem hat oder nicht. Mhm. Also wenn man jetzt kein Gewichtsproblem hat, spricht nichts dagegen, dass man einen Saft trinkt, irgendwelche guten Fruchtsäfte oder auch einmal einen Hollersirup, spricht auch nichts dagegen. Wenn man natürlich jetzt gezielt beim Gewicht irgendwas reduzieren möchte, dann muss man das mal weglassen. Dann sollte man als Getränke wirklich nur Null-Kalorien-Dinge zu sich nehmen. Das heißt, das kann ungesüßter Tee sein, das kann Mineralwasser sein, das kann Mineralzitron sein oder irgendwelche einfach Wasser mit Zitrone, aber definitiv nichts, wo Zucker drinnen ist.
Und was ich mir gedacht habe, ich glaube, Hörer und Hörerinnen daheim sitzen sofort da und denken sich, hey, das klingt aber richtig gescheit, was sie sagt, von wegen Ernährung und so. Bist du da die Einzige und wird jetzt dann deine Praxis demnächst gestürmt, wenn unser Podcast erscheint? Oder gibt's da, also ist das jetzt nicht so ein Nischenfach und mir nur nicht aufgefallen?
Na, es gibt, mein Ernährungsmediziner gibt es eh einige, aber es gibt halt die meisten als Wahlärzte, die das halt so zusätzlich anbieten. Kassenärzte haben manche vielleicht Ernährungsmedizin dabei, aber ich glaube, die Kombo mit orthomolekularer und Sport, die gibt es nicht
okay,
so häufig.
Okay, die werden jetzt schon alle auf die Website gehen und sich einen Termin aussuchen. Soll ja auch so sein. Ja, kommen wir mal kurz zu deiner sportlichen Aktivität. Mir gefällt auf deiner Website besonders gut die Aussage, als Boardsportlerin war und ist es immer noch mein höchstes Ziel, meine Sportarten möglichst konstant und möglichst schmerzfrei bis ins hohe Alter ausüben zu können. Da hast du im Übrigen ja noch ein bisschen Zeit bis zum hohen Alter. Dabei profitiert ich sehr vom Wissen aus der Sportmedizin und gebe das gerne ergänzt durch persönliche Erfahrungen an alle Sportler, Anfänger bis Profi weiter. Sport ist nicht Mord, sondern im Gegenteil verlängert das Leben und verbessert die Lebensqualität, wenn man ein paar Spielregeln beachtet. So, welche Spielregeln beachten wir denn zum Beispiel beim Radlfahren?
Vielleicht einmal generell die der Straße.
Ja, gute Idee.
Würde ich mal sagen, weil da hilft die beste Prävention nichts, wenn man nicht schaut und von einem Auto zusammengeführt wird. Dann sollte man natürlich ein passendes Gerät haben. Das muss auch funktionieren. Also ich meine, ich bin jetzt Boardsportler, deswegen mit Rad kenne ich mich jetzt nicht so speziell aus. Also da ist eher mein Mann der Profi. Aber das sollte natürlich funktionieren und auch auf einen angepasst sein. Und dann sollte man vielleicht beim Radfahren schon auch die Haltung am Rad ein bisschen überlegen, spätestens wenn man Beschwerden hat. Weil es gibt ja schon, wie gesagt, ich bin jetzt kein Radprofi, aber sehr unterschiedlich geschnittene Räder, wo man am Rennradl, wo man ganz vorn übergebeugt ist und die Halswirbelsäule fast ganz nach hinten strecken muss, dass man überhaupt gerade schauen kann, bis zu den Cruisern, wo man ganz aufrecht sitzt. Also da sollte man vielleicht mal überlegen, welches Gerät passt zu seinen Beschwerden oder zu seinen vielleicht hoffentlich nicht Beschwerden. Und vor allem, wenn man länger fährt. Weil ich habe doch immer wieder Patienten, die sagen, ja, sie fahren immer mit dem Rad zur Arbeit und haben aber massive Verspannungen von der Nackenmuskulatur. Und dann frage ich mich, ja, was haben sie für Rad oder wie tun sie da? Gell? Und gerade wenn man jetzt im Winter fährt und jetzt eine halbe Stunde in eine Richtung fährt, in der Position und eh schon Verspannungen hat und dann sitzt man nur den ganzen Tag vor dem Computer, wird es auch nicht besser. Dann muss man vielleicht irgendwas überlegen, weil grundsätzlich die Dinge, die man im Alltag macht, sind viel wichtiger als das, was man am Wochenende macht. Das heißt, man kann Alltagsfehlbelastungen nicht mit jetzt zweimal in der Woche Physiotherapie oder zweimal in der Woche ein bisschen Gymnastik oder Fit mit Philipp verbessern. Das funktioniert nicht. Also man muss sich wirklich im Alltag überlegen, was tut meinem Körper gut, wo hapert's, was kann ich da verändern, und es sind oft Mini-Dinge, also Details, eben kleine Haltungsänderungen, dass man zwischendurch einmal die Schultern nach hinten unten zieht, wenn man seit zwei Stunden vorm Computer sitzt. Oder vielleicht beim Rad den Sattel ein bisschen niedriger stellt oder Kleinigkeiten. Ja.
Sind das so die Klassiker, die Schulterbeschwerden und unter Umständen die Kniebeschwerden?
Auch, ja. Aber Schulter, also Nackenverspannungen extrem häufig. Aber das war natürlich schon im Kurhotel, würde ich sagen, täglich Brot. Das hat sich jetzt nicht so geändert.
Da kann ich jetzt mit Ernährung einmal nicht viel machen wahrscheinlich, aber mit Übungen, was empfiehlst du da so in etwa?
Also grundsätzlich einmal die Gegenübung zu dem, was man dauernd zu viel macht. Also der Klassiker ist eigentlich, dass man die Schultern so nach vorne und innen rotiert hat und dann so bucklert vor dem Computer sitzt und dann den Nacken so nach hinten kippt quasi. Und wenn man in der Position länger sitzt, dann haben die Nerven natürlich keine Freude. Das heißt, man sollte einfach einmal versuchen, zwischendurch die Schulterblätter eben einfach nach hinten unten ziehen. Einfach.
Man muss dazu sagen, sie schaut mir jetzt also kritisch an. Ich muss mir jetzt gerade überlegen, ob ihr eh okay sitzt. Wahrscheinlich nicht.
Nein, schaut eh nicht so schlecht aus. Aber
ich bemühe mich.
Eigentlich ist es eine ganz Mini-Bewegung. Scapula Setting heißt es das auch, dass man einfach die Schulterblätter hinten zusammenzwickt. Da gibt es eben Muskeln dafür, die das tun, aber die sind oft ein bisschen schwach ausgeprägt und die braucht man eigentlich nur ein bisschen anspannen. Das ist gar nicht viel Bewegung. Und schon hat man mal die Schultern nach hinten. Und dann, damit der Nacken ein bisschen gerader wird, kann man sich so einen Faden am Hinterkopf vorstellen und entlang vom Faden versucht man den Hinterkopf hinaufziehen. Und dabei macht man halt ein bisschen ein Doppelkinn, aber es geht ja nicht immer um die Optik. Also kann man ruhig machen. Und wenn man das zwischendurch mal macht, dann ist schon mal ein bisschen Ausgleich gegeben. Und dann noch die Nackenmuskulatur ein bisschen dehnen. Das kann man zum Beispiel beim Bürosessel ganz einfach. Man braucht nur mit dem Arm einmal runtergreifen und sich unten unter der Lehne ein bisschen festhalten. Und dann legt man Nacken auf die gegenüberliegende Seite. Und so dehnt man schon einmal die Nackenmuskulatur.
Und wie gehen wir mit dem Thema Knie um? Also wenn jemand länger radelt, das hast du sicher auch schon gehört. Ich habe das in meinem Umfeld immer wieder, Gott sei Dank nicht bei mir, aber bei mir bekannten Personen. Was weiß ich, man radelt halt jetzt tatsächlich ein bisschen mehr als die Alltagstour und dann plötzlich tut das Knie weh. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Radl wahrscheinlich nicht ordentlich eingestellt ist, oder? Aber es könnte kann vielleicht sein. Auch einfach am Knie liegen. Wo setzt du da an?
Also als erstes mal, bei welcher Belastung tut es überhaupt weh? Fängt es wirklich schon nach 2 Kilometern an oder erst nach 20? Das macht schon mal einen Unterschied, auch in der Diagnostik. Wenn es nach 20 Kilometern ist, dann würde ich mal sagen, sollte man vielleicht die Regeneration ein bisschen verbessern. Gibt es ein Vorröntgen? Sind schon Abnutzungen bekannt? Ist einmal war Verletzung? Das muss man alles ein bisschen genauer fragen, ist ja doch sehr individuell. Und wenn schon lange kein Röntgen gemacht worden ist, dann würde ich zuerst einmal ein Röntgen machen, dass man mal sieht, ist eine Fehlstellung, weil da sieht man auch die Achse, ist also ein X-Knie, ein O-Knie, sind da schon Abnutzungen? Und MR würde ich erst dann machen, wenn da überhaupt noch nichts ersichtlich ist und eigentlich nicht ganz nachvollziehbar ist, warum es da zu Schmerzen kommt. Und sonst muss man sagen, ein bisschen Aufwärmen bringt natürlich auch immer was. Ich meine, wenn man jetzt schon lang fährt und die Schmerzen erst dann kommen, wird es wahrscheinlich schon eher Abnutzung sein. Aber dann könnte man überlegen, liegt es vielleicht dann doch an ein paar Mikronährstoffen, wenn das erst nach 20 Kilometer auftritt. Irgendwo muss dann plötzlich was fehlen nach 20 Kilometer, was vorher nicht gefehlt hat. Weil eigentlich bei den Abnutzungen ist es sonst eher so, dass es fast besser wird, wenn man gerade beim Radlfahren, das ist so eine schön zyklische Bewegung, dass es da eigentlich eher am Anfang Beschwerden macht und dann besser wird. Also das, wie gesagt, ist sehr individuell und da muss man einfach mal schauen, wann tritt es auf, woher könnte es kommen und dann vielleicht kann es einfach sein, dass man nach 20 Kilometern schon so dehydriert ist, dass natürlich auch der Knorpel austrocknet. Und man darf nicht vergessen, dass der auch zum Großteil aus Wasser besteht. Und wenn man generell zu wenig trinkt, dann kriegt auch der Knorpel zu wenig. Und der trockene Schwamm ist nicht so ideal.
Jetzt haben wir ein bisschen über das Aua geredet, was man mit Ärztinnen und Ärzten natürlich schneller mal macht. Aber erzähl mir mal das Positive. Also was macht das mit meinem Körper, wenn ich regelmäßig Alltagsradle, also wenn ich, weiß nicht, ich komme halt auf 20 Kilometer am Tag in etwa und das wahrscheinlich 4-mal die Woche oder so.
Ja, super.
Ja, aber also ist das die Geschichte mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit dies und das oder wo freut sich denn der Körper da am meisten?
Eigentlich freut sich der ganze Körper drüber, würde ich sagen. Weil wenn es jetzt wirklich schon 20 Kilometer sind, dann würde ich sagen, fällt es definitiv schon unter Ausdauertraining. Wenn es jetzt nur 2 Kilometer sind, ist ja mein besser als nichts, würde ich sagen, immer. Aber regelmäßiges Ausdauertraining, erstens, es reduziert die Gefahr, dass man einen Bluthochdruck hat. Wenn man einen Bluthochdruck hat, wird er dadurch besser. Wenn man ein Cholesterinproblem hat, wird das gute Cholesterin dadurch besser, das HDL. Wenn man einen Zucker hat, wird die Zuckerverwertbarkeit besser. Also wenn man Übergewicht hat, verbrennt man Fett. Also eigentlich, es gibt, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also wir sind grundsätzlich gebaut für Bewegung. Und je weniger wir das tun, umso schlechter funktioniert unser Körper. Weil durch die Bewegung wird ja die Durchblutung deutlich verbessert. Weil da gehen durch gewisse Rezeptoren gehen dann die Blutgefäße nach einiger Zeit einfach auf, durch Ausdauertraining. Das heißt, es werden dann plötzlich Areale, die sonst ein bisschen unterversorgt werden oder schlechter durchblutet werden, werden plötzlich deutlich besser durchblutet. Und Durchblutung ist die Nahrung. Also ohne Durchblutung kriegen die Zellen nicht ausreichend Ernährung. Und je schlechter die Durchblutung, umso schlechter die Ernährung. Also bringt es nichts, wenn man weiß Gott was an Mikronährstoffen in sich hineinwürfelt, wenn man im Endeffekt die Durchblutung dann durch ein paar Zigaretten drosselt. Weil das zieht natürlich die Blutgefäße zusammen. Das heißt, es kommt dann an gewisse Ecken und Enden nichts mehr an.
Macht es wie die Dr. Lisa, weil die fährt jetzt, hat sie gesagt, in letzter Zeit immer mehr mit dem Fahrrad und wahrscheinlich recht wenig mit dem Auto in der Stadt.
Gar nicht.
Gar nicht, sehr gut. Wie kam es dazu, dass du jetzt mehr mit dem Radl fährst?
Weil ich eine 4-jährige Tochter habe, die noch nicht so gut Skateboard fahren kann, dass sie mit mir mitfährt. Sonst bin ich eigentlich in der Stadt alles mit so einem Cruiser, das ist ein Skateboard mit ein bisschen dickeren Rollen gefahren. Weil das geht eigentlich fast gleich schnell wie mit einem Rad. Aber nachdem ich jetzt mein Kind immer in den Kindergarten bringe, abhole, brauche ich einfach irgendwas Schnelleres. Und manchmal mache ich es eben im Skateboard. Aber also ich fahre jetzt deutlich mehr Rad seit Kind.
Und was hast du da für ein Gerät mit der Tochter gemeinsam?
Rad. Also ziemlich oldschool, würde ich sagen. Also das ist ein Citybike von vor 20 Jahren. Das war jetzt 20 Jahre im Keller, würde ich sagen, weil ich es nicht gebraucht habe. Und jetzt habe ich es wieder ausgemistet und servicieren lassen. Habe einen, ich würde sagen, fast 40 Jahre alten Sitz hinten drauf gegeben, den rosa lackiert. Und so gefällt er jetzt auch meiner Tochter. Und mein neuestes Gimmick ist ein Skateboard-Ständer hinten drauf auf dem Kindersitz. Ich weiß nicht, ob das so ganz TÜV-gemäß ist, aber es funktioniert.
Jetzt denken sich vielleicht manche, eine Ärztin, die Skateboard fährt, haben wir nicht irgendwie gelernt, dass Skateboardfahren relativ, ja, ich sage mal, zu Verletzungen gerne mal führt?
Ja.
Wie kommt man denn da überhaupt dazu? Du hast während dem Medizinstudium angefangen oder viel früher? Wie war das?
Eigentlich mit 20, also so knapp am Anfang vom Medizinstudium. Und ich war immer schon recht sportaffin, weil meine Eltern beide Windsurfen. Und so habe ich eigentlich schon zum Windsurfen recht früh angefangen, dann später mal zum Snowboarden. Und dann hat sich das ergeben, dass im Sommer halt leider kein Schnee ist zum Snowboarden. Und so habe ich gedacht, ich fange halt zum Skateboardfahren an. Und dann bin ich dabei geblieben.
Ich muss da jetzt was vorlesen, das ist einfach voll super. Deinem Ausrüster Blue Tomato, ich nehme an, das ist der Ausrüster, oder ist es auch auf deinem Sweatshirt zu sehen? Und nachdem sie ja dann doch irgendwie auch mal ein regional gegründetes Unternehmen war, werden wir das nicht verschweigen. Auf jeden Fall, dem Ausrüster hast du mal beim Interview verraten, mein erster Tag am Surfboard war vor circa 10 Jahren, das wird schon ein bisschen länger her sein, in Costa Rica, und es war grässlich. Hatte es mir viel leichter vorgestellt und wäre beinahe ersoffen. Aber dank meines Ehrgeizes habe ich es jetzt dann doch nicht lassen können. Mein erster Tag am Skateboard war vor circa 14 Jahren und ist ähnlich abgelaufen. Bin da zwar nicht beinahe ersoffen, aber war übersät mit blauen Flecken. Also ja. Irgendwie bist du recht zäh da, ne? Kleine Rückschläge gehen schon.
Schaut so aus. Aber es macht halt dann einfach so viel Spaß und leichte Dinge kann halt jeder. Und was Schwieriges muss man sich irgendwie erarbeiten und dafür bleibt man dann halt dabei.
Und ich meine, du bist ja eben klar, dass deine Tochter natürlich auch skateboarden wird und alles, ne?
Schauen wir mal. Also sie hat jetzt kürzlich ihr erstes Skateboard bekommen. Ich habe sie ja überhaupt nicht forciert, weil ich mir gedacht habe, ich will definitiv keine von diesen klassischen Tenniseltern werden, die ihre Kinder in irgendwas hineindrängen. Und deswegen habe ich einfach, die Skateboards liegen ja halt herum in der Wohnung und sie war schon immer interessiert und letztens habe ich sie gefragt, ob sie nicht vielleicht ein eigenes haben will, weil meins ist ein bisschen zu groß. Und dann hat sie sich so gefreut über das eigene, dass sie dann gesagt hat, Skateboard fahren ist so toll und jetzt fährt sie die ganze Zeit herum.
Wenn du dich im Leben entscheiden müsstest zwischen Skateboard, Snowboard oder Surfboard, was würdest du nehmen?
ich kann mich da nicht entscheiden. Die Frage höre ich leider schon recht oft.
Sorry.
Sorry. Nein, aber immer eigentlich das, was ich gerade mache. Also es ist, ich mag mich da gar nicht entscheiden. Weil die Dinge sind so unterschiedlich und auch von der Location so unterschiedlich, dass das jetzt, das ist keine Alltagsentscheidung, gehe ich heute skaten, snowboarden oder surfen, sondern das ist Surfen ist eine Urlaubsentscheidung, als Österreicher definitiv. Skaten ist mehr eine Wetterentscheidung. Und snowboarden, da muss man halt als Grazer auch wohin fahren. Das heißt, man muss schon gezielt die Dinge anvisieren und immer das. Also sie widersprechen sich nicht und sie kommen sich eigentlich auch nicht in die Quere.
Du bist jetzt sicher nicht untermotiviert, hoffentlich auch nicht übermotiviert, aber manche deiner Patienten und Patientinnen vermutlich werden ein bisschen überehrgeizig sein. Wie bremst du die vielleicht wieder ein oder geht das eh nicht? Siehst du eh schon in ihren Augen, okay, der muss unbedingt Triathlet werden, weil er glaubt und so, obwohl ich vielleicht sehe, dass, wie läuft das?
Ja, also ich bin immer sehr ehrlich. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen hart für manche, aber also ich schaffe das eh nicht, dass ich sage, ja bitte machen Sie das unbedingt, das ist der Sport für Sie, sondern ich sage halt, okay, jetzt wäre vielleicht Triathlet noch nicht ideal, vielleicht zuerst einmal 10 Kilo runter und zuerst nur das und dann, weil sonst kriegen Sie dort und dort Beschwerden oder auch oft bei Kindern, wenn man sagt, okay, Kinder, der muss Fußballer werden. Oder das, also man muss sich das immer individuell anschauen und ich bin dafür zu ehrlich. Also ich sage jetzt sicher niemandem, das ist super, bitte machen Sie das, wenn ich das Gefühl habe, das geht gar nicht. Mhm. Aber man darf natürlich auch nicht vorschnell urteilen und sagen, okay, der hat nicht die Statur dafür, also das würde ich sofort abraten, weil das wäre Vorurteil. Das stimmt auch nicht. Also man kann es immer mal probieren, aber spätestens, wenn man jetzt ständig irgendwelche Beschwerden hat, wenn man mit einem Sport anfängt, und das ist auch bei vielen im Fitnessstudio, die fangen an, haben keine besondere Einschulung dort und plötzlich tut alles weh, dann muss man vielleicht auch was ändern. Also es ist sehr individuell und man muss sich das immer im Einzelfall halt anschauen.
Und wenn du da so durch die Stadt skatest, dann siehst du Radler und Radlerinnen und Läufer und Läuferinnen. Und selbst ich, obwohl ich kein Mediziner bin und wirklich nur Laie, aber ich sehe da halt schon immer wieder so die klassischen Fehler bei den Läufern, weil das ist eher so meine Crowd. Was siehst du denn zum Beispiel bei Leuten am Radl oder halt auch beim Laufen, wo du denkst, hui, 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 bitte, 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 würde ich dir jetzt echt gerne sagen, aber jetzt bin ich vielleicht doch mal still.
Also beim Laufen fällt es mir eher auf, weil das mache ich auch schon selber sehr lang und Radfahren, also profimäßig, das habe ich nie gemacht, da bin ich reiner User, würde ich sagen. Aber beim Laufen, was mir sehr oft auffällt, dass natürlich die Fußstellung oder die Kniestellung, dass Leute mit eindeutigen X-Knie auch leider vom Stil dann her sehr X-beinig laufen, das hat anscheinend nie irgendwer angeschaut, gesagt, bitte, da muss man zuerst schauen, dass man das Knie ein bisschen besser stabilisiert und vielleicht dann einfach nicht so schnell laufen, lieber ein bisschen langsamer laufen, kleinere Schritte machen und dafür schauen, dass man das ausgleicht. Oder, also beim Laufen gibt es so viele unterschiedliche Stile, aber wenn andererseits muss man sagen, wenn die das schon lang machen und keine Beschwerden haben, da will ich da auch nicht reinpfuschen. Weil es gibt Marathonläufer oder Läuferinnen, die haben teilweise ein Stil, wo man sich denkt, wie gibt's das? Wie können die ohne Beschwerden laufen? Und machen das aber schon seit 20 Jahren. Dann, ja, also grundsätzlich Körper sind so unterschiedlich und können unterschiedlich kompensieren, dass man, wenn Beschwerden auftreten, definitiv was ändern soll. Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man, wenn alles passt und keine Beschwerden sind, von vornherein sagen sollen, das müssen sie ganz anders machen. Weil das, ich finde, da sollte man einfach der Individualität ein bisschen eine Chance geben. Und wie gesagt, wenn Beschwerden sind, definitiv. Aber sonst, mal schauen.
Noch ein aktuelles medizinisches Thema. Viele Leute haben, so wie ich, man hat es an meinem Husten gehört, zuletzt Corona gehabt. Was sollte ich denn nach der Erkrankung tun? Bei mir ungefähr 3 Wochen her. Oder nicht tun, um Ärgeres zu vermeiden?
Vielleicht nicht gleich Hyperintensivtraining machen, dass man langsam steigert. Und sonst vielleicht auch den Mikronährstoff ein bisschen aufpäppeln. Also Viren fressen halt gerne ein bisschen Vitamin C. Also Vitamin C, der die definitiv ordentlich zur Verfügung stellen. Eiweiß auch, weil viele haben nach einer Viruserkrankung, wenn sie länger gelegen sind, und man hat meistens, wenn man krank ist, jetzt nicht so Lust auf Fleisch, Fisch, Eiweiß, trächtige Dinge, und man braucht es aber trotzdem, weil das Immunsystem braucht Eiweiß, das sind Immunglobuline, das heißt, die sind Eiweiß, und wenn man da zu wenig Eiweiß hat, dann wird das Immunsystem auch nicht so super arbeiten. Also es sind oft ganz simple Dinge, die man vielleicht verbessern sollte. Viel trinken, vielleicht für den Husten einfach inhalieren. Aber da braucht man jetzt auch nicht ein Hightech-Inhaliergerät. Da reicht, wenn man den Tee, wenn er zu heiß ist, den Dampf drüber einfach ein bisschen inhaliert. Viel so Zucker lutscht, dass immer die Schleimhäute befeuchtet sind. Weil trockene Schleimhäute, die sind viel empfindlicher als befeuchtete.
Gut, also ich gebe jetzt noch nicht Vollgas, aber so ein bisschen Radl fahren kann ich natürlich schon wieder. Sicher. Hat mein Körper mir eh gesagt. Weil du gesagt hast, Vitamin C zu viel kann ich da aber auch haben, oder? Oder geht das?
Nein, also da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Also von der orthomolekularen Medizin her gibt es ja Hochdosis Vitamin C-Therapien bis zu 30 Gramm. Es gibt natürlich ein paar Kontraindikationen, wo man sagt, okay, da muss man aufpassen. Also ob das jetzt Nierenprobleme sind, das muss man vorher abklären. Oder Hämochromatose. Also es gibt so nicht viele, aber ein paar Kontraindikationen, wo man keine Hochdosis Vitamin C-Therapie machen sollte. Aber da reden wir jetzt von 30 Gramm. Das, was man normalerweise so an Vitamin C zu sich nimmt, das ist so zwischen 1000 und vielleicht 3000 Milligramm. Und da kann man jetzt, außer dass man vielleicht einen Durchfall kriegt, wenn man es vom Darm her nicht vertragt, nicht viel falsch machen.
Gut, hauen wir uns ein bisschen Vitamin C rein. Wenn du so jemanden wie unseren letzten Podcast-Gast, den Christoph Strasser, bei seinen Wahnsinnsrennen mitverfolgst, denkst du dir was aus medizinischer Sicht?
Dann denke ich mir, Hut ab. Der muss auch genau überlegen, was er isst, in welcher Menge und wann. Also das ist schon ziemlicher Aufwand.
So, und jetzt kommen wir ans Ende der Veranstaltung. Liebe Lisa, was sind denn deine sportlichen Ziele für 2023? Gibt es da was?
Wieder ein bisschen mehr Skaten. Mhm. Aber jetzt gibt es ja neue kleine Mini-Ramping-Grads. Mhm. Und vielleicht tut sich ja irgendwann einmal was und wir kriegen ein Bowl. Man kann nicht aufhören zu hoffen. Und vielleicht wieder auch ein bisschen mal zum Surfen kommen. Das ist leider etwas zu kurz gekommen die letzte Zeit. Und sonst ist eigentlich, seit ich Mutter bin, mein Hauptziel, fit zu bleiben, und sonst keine weiteren Ziele darüber hinaus, würde ich sagen.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das hat Spaß gemacht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass manche jetzt deine Website googeln werden und sich melden werden. Man muss ein bisschen warten, weil die Lisa sich dann eben genug Zeit für euch nimmt, aber schlecht ist das natürlich nicht. Ich danke dir herzlich, dass du da warst.
Ja, bitte gern.
Und zwar mitten unter Tag sich von der Ordi freigeschaufelt hat, was voll super ist. Viel Spaß beim Sport mit deinem Kind und deinem radfahrenden Mann. Alles Gute.
Dankeschön.
Und ihr da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn, folgt uns auf Insta oder auf Facebook und empfehlt ihn gerne weiter. Einmal im Monat sind wir on air, so auch im nächsten Monat. Herzlichen Dank und gute Fahrt.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.